Wir werden heute zusammen die Geschichte, wo Jesus in Kapernaum ist, anschauen, da hineingehen. Und zwar die Verse 31 bis 44 von Kapitel 4. Jesus ist unterwegs. Er geht in diese Stadt Kapernaum, die westlich des Sees Genezareth liegt, die ungefähr an der Stelle liegt, wo der Jordan in den See einmündet. Eigentlich eine Stelle, die auch sehr weit abgelegen ist und von den Juden eigentlich auch eher gemieden wird, die eigentlich eher schief beäugt wird. Weil diese Stelle so weit abgelegen ist, dass man ja noch nicht mal die richtige Residenz sieht. Nein, dort hat sich auch noch alles vermischt. Dort leben die Heiden mitten unter den Juden. Alle sind dort miteinander vermischt. Das gab es zwar auch in Jerusalem. Aber auf dem Land ist so für die Juden das schon ein bisschen schwierig gewesen. Ja, ihr kennt die Geschichte von Petrus, dass man mit Heiden am besten nichts zu tun haben sollte. Und ähnlich ging es den Israeliten mit den Menschen aus Kapernaum. Das waren so die Randsiedler. Und Jesus sucht sich am Sabbat diesen Ort aus. Er kommt dorthin. Und dann lesen wir in diesem Bericht, dass er mit Vollmacht predigte. In Vers 32 steht, und sie wunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Es muss schon begeistert gewesen sein, wenn Jesus da am Sabbat predigte und man das Gefühl hatte, das, was er dort sagt, hat Kraft. Das, was er dort sagt, trifft ein, berührt ein. Das, was er da sagt, spricht nicht nur Wahrheit an, sondern er scheint Wahrheit zu sein. Das, was er da sagt, scheint mitten in ihr Leben zu treffen. So, dass Menschen das Gefühl haben, das ist nicht irgendein Wanderprediger. Das ist nicht einfach irgendeiner, der von Dorf zu Dorf geht, wie viele andere Rabbiner, sondern der predigt mit Vollmacht. Da ist mehr dran. Der verändert Leben. Aber es blieb nicht einfach bei der Predigt. Plötzlich wird diese Predigt in der Synagoge unterbrochen. Mit einem riesen Lärm, mit einem riesen Getöse. Und da ist ein Mensch, der besessen ist, der rumschreit, der wild wird und der Jesus erkennt. Der ihn sofort erkennt, der Dämon in diesem Menschen sieht, wer da vor ihm steht. Vielleicht hat er damit gar nicht gerechnet. Wir lesen nur in diesem Bericht von Vers 33, und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist, und er schrie laut: Halt! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Anscheinend haben die Menschen in Kapernaum ein solches Wunder noch nie erlebt. Sie kannten Besessene, aber sie haben noch nie erlebt, dass jemand sagt, fahr aus und der Geist fuhr aus. Und im Nebensatz steht da, der Mann nahm keinen Schaden. Anscheinend war es nicht selbstverständlich, wenn ein Geist ausfuhr, dass der Mensch heile blieb. Ganz. Sie waren total verwundert, was da gerade passiert ist, dass da jemand mit Vollmacht erst predigt und dann handelt. Die Predigt habe ich genannt, Jesu Vollmacht erleben. Und oft geht es uns doch so, dass wir sagen, am liebsten würden wir diese Vollmacht von Jesus erleben wollen. Wir wollen ihn erleben. Wir wollen ihn reden hören in unseren Alltag hinein, in mein eigenes Leben. Und wir wollen auch sein Handeln sehen. Sehen, wie er heilt. Gebrochenes wiederherstellt. Und Dinge macht, die wir uns nicht erklären können. Wunder. Ähnlich ging es auch diesen Dorfbewohnern oder Kleinstädtern. Sie waren begeistert. Sie waren begeistert davon, was er da gerade tat. Sie waren total verwundert. Und dieser Tag hört gar nicht auf. Es geht komplett so weiter, wie er begonnen hat. Als nächstes geht Jesus in das Haus von Simon, von Petrus, und heilt die an Fieber erkrankte Schwiegermutter. Für mich war das so eine kleine Erklärung, weshalb Petrus ihn wahrscheinlich später dreimal verleugnet hat. Da heilt er seine Schwiegermutter. Die ist schon krank, kurz vorm Sterben, hätte auch sein lassen können. Ja, also vielleicht hat Petrus ihn deswegen auch verleugnet. Ja, okay, Spaß beiseite. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt, dass das nicht ernst gemeint war. Deswegen sage ich das gerade nochmal. Jesus macht sein Wunder weiter. Er heilt Menschen von Fieber. Er trifft Petrus. Und dann kommen alle möglichen Menschen mit dem Leid, das sie haben, zu Jesus. Und dort steht dann auch nur wieder in einem Satz, in Vers 41, von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Das ist ja ein bisschen schizophren. Vielleicht kennt ihr diesen Bericht aus Johannes, wo gesagt wird, und er kommt in sein Eigentum und keiner erkannte ihn. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also wir Menschen sind manchmal zu blind, zu erkennen, dass da Jesus gerade ist. Die Dämonen tun es gerade. Und anstatt es laufen zu lassen, verbietet Jesus ihnen den Mund. Anstatt zu sagen, guck mal, wenn sogar diese Macht einer anderen Welt oder einer Dimension, die wir so eigentlich gar nicht heute mehr real oft vor Augen haben oder uns bewusst machen, dass sie existiert, bezeugt plötzlich, dass da Gottes Sohn steht. Und er verbietet ihn zu reden. Es scheint so, als wenn Jesus gar nicht will, dass sie ihn als Christus anerkennen. Es scheint so, als wenn Jesus gar nicht will, welche Emotionen die Dämonen mit Jesus verbinden, dass das auf die Menschen überspringt. Weil die Dämonen haben ja nicht einfach nur Jesus erkannt, sondern sie zitterten. So beschreibt es jedenfalls der Jakobusbrief, dass Jesus sagt, ja, selbst die Dämonen glauben an mich, aber sie zittern. Und dieses Bild wollte Jesus nicht, dass das die Menschen von ihm haben. Er wollte nicht als jemand daherkommen, als Sohn Gottes, mit dem Anspruch, dass die Menschen vor allem zittern und Angst haben. Er wollte derjenige sein, der sie befreit. Derjenige, der die Hoffnung für sie ist. Derjenige, auf den sie bauen können. Von dem sie wissen können, er ist auf ihrer Seite. Und deswegen habe ich das Gefühl, bringt er sie zum Schweigen. Dann wird es abends. Jesus zieht sich zurück. Das ist typisch. Wenn er so einen vollen Tag hatte, und seine Sabbate waren ziemlich voll, wenn man so die Evangelien so durchliest, dann sucht er diese Stille. Den Ort mit seinem Vater aufzutanken, Kraft zu tanken, das Erlebte vielleicht zu verarbeiten. Es muss nicht leicht gewesen sein, Menschen zu sehen, die besessen sind. Menschen, deren Leben eigentlich fremdbestimmt ist. Die nicht mehr für sich selbst entscheiden. Deren Leben komplett durcheinander geworfen ist. Die ausgegrenzt worden waren, weil sie besessen sind. Die nicht ernst genommen wurden. Die vielleicht als verrückt gelten. Als bekloppt, komisch oder sonst noch was. Jesus zieht sich zurück. Und am nächsten Tag steht in Vers 42 und 43, als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte und das Volk suchte ihn. Und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch noch anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Irgendwie erlebe ich das dauernd, wenn ich die Geschichten aus der Bibel lese, wenn Jesus Wunder tut, dann will man ihn irgendwie nur noch Wunder tun sehen. Man will ihn nur noch handeln sehen und Jesus rückt den Fokus wieder auf das Verkündigen. Damit, wo er angefangen hat. Ich bin gekommen, um zu verkündigen, euch davon zu erzählen, weshalb ich da bin. Davon zu erzählen, dass es Hoffnung gibt. Das ist meine Aufgabe. Und wenn er geheilt hat, hat er damit unterstrichen, dass er mit Vollmacht predigt. Dann hat er unterstrichen, dass es möglich ist. Und dann hat er auch unterstrichen, dass wenn er wiederkommen wird, was ja keiner wahrhaben wollte, wenn er von seinem Tod sprach und von dem, dass er gehen muss, am liebsten sollte er jetzt schon das Reich aufrichten, dann hat er unterstrichen, wenn er wiederkommen wird, dass es dann für alle geschehen wird. Aber jetzt, wo er dort ist, gar nicht für alle da sein kann. Und am liebsten hätten sie aus den Nebendörfern und Nebenhäuschen, die einfach auf dem Berg und auf den Hügeln so standen, alle Leute rausgeholt. Und wenn dann mal wieder jemand krank wurde, hätten sie am liebsten Jesus wieder zurückgeholt. Sie wollten ihn festhalten, ihn nicht gehen lassen. Und da erwische ich mich dann wieder. Wenn man Jesus mal erlebt hat, dann will man ihn festhalten. Wenn man Jesus Vollmacht einmal erlebt hat, dann will man sie die ganze Zeit erleben. Dann will man nicht wieder ins Tal fallen und sagen, oh, jetzt mache ich das aus Gewohnheit. Und wie oft steht in der Bibel, und aus Gewohnheit ging Jesus in die Synagoge, aus Gewohnheit traf Jesus seinen Vater, redete mit ihm. Nicht aus, weil es mir Lust machte, weil es mir Spaß brachte, weil ich den riesen Kick dabei erlebt habe, das super Event hatte. Nein, aus Gewohnheit machte er es auch. Aber die Menschen hier in Kapernaum waren anders als die in Nazareth. Die Nazarener haben Jesus erstmal einen Tritt gegeben. Das zeigt also, dass in Vollmacht reden nicht automatisch bedeutet, dass er gleich anerkannt war. Die einen warfen ihn raus, die anderen wollten ihn nicht gehen lassen. Sie wollten ihn festhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Text sagen will, dass man Jesu Vollmacht nur erleben kann, wenn er uns gebieten und verbieten darf. Wenn er uns in unser Leben hineinreden darf. Wenn er uns Befehle erteilen darf. Das klingt ja jetzt aber für uns freiheitsliebende Grindler ein bisschen wie so ein Klops im Hals, oder? Also wir haben da draußen unser Gemeindeprofil hängen. Vielfalt und Freiheit. Und jetzt komme ich daher und sage, Jesu Vollmacht erlebt man nur, wenn er uns in unser Leben reinreden darf. Okay, ja, Jesus will unser Freund sein. Jesus will unser Vater sein. Unser Bruder. Aber er will auch unser Herr sein. Unser König. Mit allem, was dazugehört. Er will das letzte Wort haben und das erste. Er will in unser Leben hineinsprechen. Ich frage mich, ob die hier in Kapernaum sich gedacht haben, Jesus holen wir hier hin und er kann genauso mit uns reden wie mit den Dämonen. Fahr aus, sei ruhig, mach dies, mach das. Man könnte ja denken, Jesus ist nicht so, aber wenn man dann so weiterliest, direkt die nächste Geschichte, die dann wahrscheinlich nächste Woche kommt, folge mir nach. Also das ist mit Imperativ, Aufforderung. Später im Missionsbericht, geht hin. Imperativ, Aufforderung. Jesus erteilt seinen Nachfolgern Befehle. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass die Beziehung den Inhalt bestimmt. Sie wollen Befehle erteilt bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wer Jesu Vollmacht erlebt, wer mit Jesus zusammenlebt, der dient ihm plötzlich. Komme ich nochmal auf die Schwiegermutter von Petrus zurück. Da steht als Nachsatz, und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihm. Und sogleich stand sie auf und diente ihm. Sie erlebte Jesus nicht nur, nein, sie diente ihm plötzlich. Und so oft begreifen wir Leitung und Leiterschaft und Führen im christlichen Kontext als Dienst, als Nachfolge, als Unterordnung. Christliches Leben ist in erster Linie Unterordnung. Komischerweise freiwillig. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Widerspruch. Da kommt Jesus daher und erzählt allen, er will uns Freiheit schenken. Und für ihn ist es kein Widerspruch zu dem, dass er sagt, Freiheit ist in Abhängigkeit möglich. In Abhängigkeit von mir. Alle anderen Fesseln will er lösen. Und er sagt, anders wirst du Freiheit nie finden. Das klingt auch irgendwie schizophren. Selbst als Jugendlicher hat man ja manchmal schon das Gefühl, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Und dann sagen die Klassenkameraden einem, ja, du darfst ja gar nichts. Und du machst das auch nur wegen der Kirche und wegen deinen Eltern. Aber nicht, weil du das willst. Du bist ja voll gefangen. Du kannst das Leben ja gar nicht genießen. Du tust mir ja voll leid. Das ist gar nicht so. Null. Ich mache bestimmte Sachen und lasse bestimmte Sachen, weil sie gut für mich sind. Und das merken meine Freunde. Und die schätzen es. Und ich kannte diese Phasen, wo ich das nicht aus eigener Überzeugung gemacht habe, sondern einfach, weil ich es so machen musste nicht. Aber weil es so üblich war. Weil es so üblich war. Man musste ja sein Gesicht in der Gemeinde aufrechterhalten. Pokerface. Jesu Vollmacht ist meine These. Erleben wir nur, wenn er in unser Leben hineinreden darf. Genau das wollen wir mit diesem Sabbat ja machen. Wir wollen uns hineinreden lassen. Wir wollen auf Gott hören. Wir wollen hören, wohin es geht. Wir wollen nicht unsere Agenda auf den Tisch bringen, sondern wir wollen uns wieder besinnen auf das Eigentliche. Wir wollen uns fragen, was das Profil, was wir da draußen jetzt seit einer Woche oder anderthalb Wochen neben dem Fahrstuhl hängen haben, was das heißt. Und seit Anfang des Jahres, das verrate ich euch jetzt mal, habe ich so das Gefühl, also schon längst vor der Gemeindeklausur, dass hier in dieser Gemeinde was passiert. Und ich habe das Gefühl, und ich liebe diese Gemeinde deswegen auch, dass diese Gemeinde, diese Schläuche von dem Bild, was wir im Neuen Testament lesen, neuer Wein wird ausgetauscht, aber die Schläuche sind noch die alten, dass sie langsam anfängt, diese Schläuche auszutauschen. Dass hier Leben reinkommt, dass hier was passiert. Ich sehe es in der Jugend, ich sehe es in Hauskreisen, ich habe es im Gemeinderat erlebt, ich höre es von einzelnen Geschwistern, dass hier was passiert, dass wir tiefer gehen wollen, dass wir bei Jesu Vollmacht plötzlich ihn wirklich eingreifen lassen in unser Leben, dass er uns reinreden darf. Ich erlebe, dass es passiert. Vielleicht sitzt du da jetzt und sagst nur, ich erlebe das nicht. Ja, vielleicht. Es kann sein. Aber die Frage hier ist, würdest du es dir wünschen? Würdest du es dir wünschen, dass du Jesu Vollmacht erlebst? Wenn ja, lass dir von ihm in sein Leben hineinreden. Lass dir was von ihm sagen. Dazu gehört natürlich auch, dass man erstmal hinhört, ruhig wird. Und vielleicht geht es euch ähnlich wie das Video, das ich jetzt gleich zeigen werde, dass ihr das Gefühl habt, nee, also ich sehe es in dieser Gemeinde nicht. Aber da kommt so ein kleiner Dreher in diesem Video. Vielleicht geht es euch da ähnlich.
Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
So viel Verantwortung hat uns Jesus gegeben, als Ortsgemeinde Lichtträger zu sein, seine Botschaft weiterzugeben und diesen Blick, das Schwarze, was am Anfang dunkel war und von unten nach oben gelaufen ist, zu verändern. Zu glauben, dass Gott kann. Und zu glauben, dass Gott wirkt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns in dem Jahr uns darauf einlassen, dass er zu uns spricht. Amen.